Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen an diesem 23. Juni zur Samstagsuni und zum Vortrag Wiederaufbau der Universität im Kontext der französischen Besatzung von Herrn Professor Jurt, den ich auch recht herzlich begrüßen und danken möchte, dass er unsere Einladung angenommen hat. Bevor ich Ihnen nun kurz Herrn Professor Jurt vorstelle, wie immer unser Dank an die Unterstützer der Samstagsuni, an die Buchhandlung Valtari, an die PSD Bank und an die Badische Zeitung, ohne deren Förderung diese Reihe so nicht stattfinden könnte. Geboren 1940 in der Schweiz, studierte Professor Jurt erst Romanistik und Geschichte an der Universität Fribourg und an der Sorbonne. Er promovierte dann 1966 wiederum an der Universität Fribourg in der Schweiz. Und im Anschluss daran folgten wieder viele weitere berufsbedingte Wechsel, die ihn in die Schweiz, nach Frankreich, Deutschland und schließlich auch nach Brasilien führten. Nach seiner Promotion arbeitete er 3 Jahre als Seminarprofessor am Lehrerseminar des Kantons Luzern und anschließend 3 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Schweizerischen Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung in Paris. 1974 wechselte er dann nach Deutschland an die Universität Regensburg, wo er sich 1978 im Fach Romanische Philologie habilitierte. Nachdem er 1980 dort zum Professor ernannt wurde, wechselte er ein Jahr später hier nach Freiburg an die Universität, wo er dann 25 Jahre als Professor tätig war. Er hat während dieser Zeit insgesamt 5 Einladungen nach Paris bekommen als Directeur de Recherche Associé an den Lehrstuhl Pierre Bourdieu's. Er war Gastprofessor an der Sorbonne Nouvelle in 2001 und an der Universität in Rio de Janeiro in 2002. Nach seiner Pensionierung ist er als Gastdozent an der Pädagogischen Hochschule in Luzern tätig. Mehrere Male leitete er bedeutende Forschungsprojekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft, unter anderem zur Frage von Nation und Modernität, zur Konstruktion nationaler Identitäten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien, sowie zur Vermittlung und Aufnahme französischer Literatur in Deutschland nach 1945. Von den ehrenhaften Mitgliedschaften und zahlreichen Auszeichnungen, die er bekommen hat, möchte ich nur diejenigen, die heute mit unserem Thema etwas eine Verbindung haben, nennen. Darunter ist vor allem zu nennen, er ist Mitglied des Vorstands im hiesigen Frankreich-Zentrum, das er 1989 auch mitgründete. Von 1997 bis 2000 war er Mitglied des Deutsch-Französischen Kulturrats und für seine Verdienste erhielt er 2001 das Bundesverdienstkreuz. Und in Frankreich wurde er 1991 erst zum Chevalier und schließlich 2005 zum Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques ernannt. Schon aus dieser Vorstellung werden Sie sich leicht denken können, einer seiner Arbeitsschwerpunkte sind die deutsch-französischen Beziehungen und wie diese sich nach 1945 in Freiburg darstellen, darüber werden wir jetzt etwas hören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, zunächst Ihnen, Herr Awe, ganz herzlichen Dank für diese so detaillierte Vorstellungen. Ich freue mich ganz besonders, so viele bekannte Gesichter heute wiederzusehen und danke Ihnen allen, dass Sie hierher gekommen sind. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Als man mich bat, im Rahmen der Samstagsuni einen Vortrag zum französischen Einfluss auf Wiederaufbau und Neugestaltung der Universität Freiburg nach 1945 zu halten, habe ich gleich Ja gesagt, obwohl ich nun kein Historiker bin, sondern Romanist. Aber als Literaturwissenschaftler ist man immer auch Literaturhistoriker. Und ich denke auch, man kann literarische Texte nicht aus sich selber erklären, sondern sie erhellen sich immer auch aus ihrem historischen Kontext. Dann aber ist mir als Romanist Frankreich, wo ich auch mehrere Jahre gelebt habe, ein Herzensanliegen, insbesondere die deutsch-französischen Beziehungen. Die deutsch-französische Aussöhnung nach 3 blutigen Kriegen innerhalb von nur 70 Jahren scheint mir das wichtigste politische Faktum der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu sein. Die Aussöhnung nach einer langen Periode der sogenannten Erbfeindschaft stellte die Basis dar für den Aufbau der europäischen Gemeinschaft und damit auch für eine vorher nie gekannte Zeit des Friedens. Und gerade hier in Freiburg konnte ich eine Generation von politisch Verantwortlichen erleben, für die die deutsch-französische Versöhnung ein Herzensanliegen war und die sie über 1000 konkrete Schritte zu verwirklichen suchten. Hier in Freiburg konnte ich auch, Herr Awe, Sie haben das schon gesagt, zusammen mit dem damaligen Vizerektor für Forschung und dem jetzigen Rektor Wolfgang Jäger 1987 das Frankreich-Zentrum aufbauen. Ein interdisziplinäres Forschungs- und Ausbildungszentrum, das es in dieser Form vorher in Deutschland noch nicht gab. Im Rahmen dieses Zentrums durfte ich 1991 als eine Epoche der französischen Präsenz in Freiburg mit dem Abzug der französischen Garnison zu Ende ging, 2 Kolloquien über die sogenannte Franzosenzeit organisieren, zu denen ich auch eine Reihe von französischen Akteuren beim Wiederaufbau der Universität einladen konnte. Ich werde darauf zurückkommen. Die Thematik der deutsch-französischen Beziehungen hat seitdem nicht aufgehört, mich zu beschäftigen, vor allem die Thematik des deutsch-französischen Kultur- und Literaturaustausches nach 1945. Ich möchte nun in meinem Vortrag 3 Aspekte behandeln. Zunächst werde ich den Kontext der Besatzungszeit nach 1945 umreißen, dann die Bildungs- und Universitätspolitik der französischen Besatzungsmächte vorstellen und schließlich die wichtigsten Aspekte des Neuaufbaus der Freiburger Universität nach 1945 beleuchten. Ich komme zum ersten Punkt, zum Kontext der Besatzungszeit nach 1945. Die französische Deutschlandpolitik war nach 1945 zunächst durch die eigenen Sicherheitsinteressen geprägt. Das Land war, wie schon gesagt, im Laufe von 70 Jahren 3-mal Objekt eines Angriffskrieges gewesen. Die Zuteilung einer Besatzungszone war für Frankreich besonders wichtig, auch darum, weil damit die Aufnahme in die Reihe der Siegermächte gesichert schien. Erst bei der Konferenz von Yalta im Februar 1945 gelang es Churchill, Roosevelt und Stalin für die Bildung einer französischen Zone zu gewinnen. Die Beteiligung Frankreichs am gemeinsamen Kontrollverfahren kostete aber die Briten große Mühe, da zunächst weder Roosevelt noch Stalin die Anerkennung Frankreichs als 4. Siegermacht hinnehmen wollten. Für Frankreich war es darum bedeutsam, auch aktiv am Deutschlandfeldzug teilzunehmen. Mit der 1. französischen Armee unter dem Oberbefehl von De Lattre de Tassigny. Der Durchbruch in die Pfalz gelang am 23. März 1945. Am 8. April 1945 nahmen die französischen Truppen Pforzheim ein. Stuttgart kapitulierte am 22. April. Freiburg wurde ohne viel Blutvergießen am 21. April 1945 von den französischen Truppen eingenommen worden. Hier ein Bild von einem Konvoi von französischen Truppen vor dem Martinstor. Das französische Sicherheitsinteresse ließ de Gaulle 1945 eine Besatzungszone fordern, die sich um den Rhein als Arterie von Köln bis nach Lindau erstrecken sollte. Der Plan der vorgesehenen Besatzungszone, die nach französischen Vorstellungen bis nach Kassel reichen sollte. Eben. Die tatsächlichen Grenzen der französischen Besatzungszone entsprachen keineswegs den ursprünglichen Vorstellungen von Paris, da das Land Baden als Ganzes als Sicherheitsklassis in seine Zone zu integrieren gedachte, am entfernteren südlichen Württemberg aber kein Interesse zeigte. So sah dann die französische Zone wirklich aus. Im Übrigen ist hier dieses Bild ist gezeichnet auf einem Zigarettenetui eines französischen Besatzungsoffiziers. Sie sehen hier auch von der Struktur her, dass das keineswegs ein geschlossenes Gebilde darstellt. Eben. Es ist auch klar, dass strategische Erwägungen den Verlauf der Zonengrenzen bestimmten, die Baden und Württemberg zerschnitten. Die Joint Chiefs waren der Ansicht, die Franzosen sollten von der Bahnlinie und der Autobahn Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe ferngehalten werden, weil die französischen politischen Verhältnisse ihnen als unsicher und de Gaulle als zu unberechenbar erschienen, sodass man eine Transitabhängigkeit durch die französische Zone vermeiden wollte. Diese Grenzziehung führte zur Vereinigung von Nordbaden und Nordwürttemberg im Rahmen der amerikanischen Zone. Die territoriale Neuordnung legte so auch das Fundament für die Vereinigung von ganz Baden und Württemberg, während Frankreich sich sehr für die Aufrechterhaltung der alten Länder einsetzte. Das Leben in der französischen Zone blieb in der Erinnerung der Bevölkerung als düster haften. Die französische Besatzungsmacht verspielte in den ersten Monaten viel Vertrauen durch enorme Wohnungsraumbeschlagnahmungen, ausufernde Requisitionen, Nahrungsmittelentnahmen. Neben dem Wohnungsmangel stellte die Versorgungskrise das bestimmende Alltagsleben für die Bevölkerung dar. Die Besatzungsmacht ernährte sich hier im Gegensatz zu den Briten und den Amerikanern aus der eigenen Zone. Frankreich hungerte jedoch nach dem Krieg auch. Hier ein Plakat, das die französische Propagandaabteilung in Baden-Baden für die deutsche Bevölkerung entworfen hat, eben, wo gesagt wird, ihr hungert, aber wir in Frankreich hungern ebenfalls. Und in der Tat, Frankreich war im Krieg wirtschaftlich ausgebeutet worden. Es musste von allen besetzten Staaten am meisten zur Versorgung des Deutschen Reiches beitragen. Pro Tag wurde von Frankreich eine Summe von 400 Millionen Francs zum Unterhalt der deutschen Besatzungstruppen verlangt. Von 1940 bis 1944 zahlte Frankreich 631 Milliarden Francs an das Reich, was ungefähr 58% des französischen Nationaleinkommens für diese Jahre ausmachte. Es ist ein Verdienst der Arbeiten von jungen Historikern aus Freiburg wie Edgar Wolfrum und Peter Fessler, das Bild der düsteren Franzosenzeit, das sich vor allem aus der Erfahrung materieller Entbehrungen bei der Bevölkerung eingeprägt hat, differenziert zu haben. Peter Fessler zeigte so auf, dass sich das zentralistisch organisierte Frankreich erstaunlicherweise für dezentrale Strukturen im Nachkriegsdeutschland einsetzte, auch um Gegengewichte gegen den preußischen Zentralismus zu schaffen. Gerade in Baden wurden umfangreiche Neuordnungsvorstellungen im sozialpolitischen und wirtschaftlichen Bereich diskutiert und auf den Weg gebracht. Hier auch ein Plakat von der französischen Propagandaabteilung, die hier auch die Organisation, demokratische Organisation in Gewerkschaften ermuntern wollte. Die französische Besatzungsmacht gestattete den Deutschen schon 1947-48 soziale Selbstverwaltung, während in der amerikanischen und britischen Zone Sozialwahlen bis 1953 nicht möglich waren. Die Herstellung demokratischer Zustände in Deutschland gehörte zu den grundlegenden Zielen der Siegermächte. Im Rahmen der Demokratisierungspolitik spielten die Entnazifizierung und die Umerziehung eine herausragende Rolle. In der amerikanischen und besonders in der französischen Zone konzentrierte man sich auf die Jugend und das Erziehungssystem. Die Briten zogen sich im Kulturbereich mehr auf das Prinzip der Nichteinmischung zurück. Für die amerikanische und britische Zone kann man dann feststellen, dass die Verantwortlichen mehr und mehr auf den wirtschaftlichen Aufschwung als Grundlage für eine demokratische Entwicklung setzten. Die Franzosen schrieben hier der Kultur eine eminente Bedeutung zu. Schon relativ früh begannen in Frankreich Intellektuelle über Konzepte für das Nachkriegsdeutschland nachzudenken, die sich von der Haltung der Realpolitiker unterschieden. So veröffentlichte Francis Gérard in Alger schon 1943 eine Broschüre unter dem Titel «Que faire de l'Allemagne?». Nachdem die Jugendlichen zu Objekten ideologischer Indoktrination geworden seien, müsse in Deutschland wieder die Humanität zur alleinigen Bildungsgrundlage erhoben werden. Und unter demselben Titel «Que faire?» hatte der junge Germanist Pierre Grappin, der später Rektor der Universität Nanterre wurde, den ich auch 1991 zum Freiburger Kolloquium einladen konnte, hatte 1945 eben auch eine Schrift unter dem Titel «Que faire de l'Allemagne?» veröffentlicht. Auch er dachte, durch die demokratische Erziehung der Jugend werde Deutschland zur Demokratie finden. Für diesen Prozess veranschlagte er, wie andere auch, einen Zeitraum von mindestens einer Generation. So setzte sich langsam die Einsicht durch, dass man mit den rein realpolitischen Konzepten von 1918, das heißt territoriale Aufsplitterung, Gebietsamputationen, Annexionen, Reparationen, dass man mit diesen Maßnahmen keine neue Deutschlandpolitik begründen könnte. Der Kulturpolitik kam, wie schon gesagt, gemäß dem französischen Selbstverständnis in der Besatzungszone ein zentraler Stellenwert zu. Das französische Verständnis von Sicherheitspolitik hatte sich gegenüber 1918 grundlegend gewandelt. Sicherheitspolitik bedeutete für die politisch entscheidenden französischen Instanzen jetzt nicht mehr nur ein Sicherheitsglacis an der Ostgrenze und die Ausschaltung wesentlicher Teile des deutschen Wirtschaftspotenzials, so schrieb der Saarbrücker Historiker Rainer Rudemann, und fährt dann fort, ausgehend von einer durch die französische Germanistik geförderten Interpretation des Nationalsozialismus als Konsequenz der deutschen Geschichte, gewannen jetzt Konzeptionen an Boden, welche durch gesellschaftliche Reformen dem, was man für deutschen Militarismus und Nationalismus hielt, den Boden entziehen zu wollen. Voraussetzung des Demokratisierungsprozesses war in den Augen der französischen Besatzungsmacht die Bildungsreform, die sich am französischen Modell orientieren sollte. Daneben wurde sehr viel investiert im Bereich der Erwachsenenbildung. Es wurden Es wurde die Bildung und Eröffnung von Volkshochschulen wurde gefördert. Hier ein Bild von der Eröffnung der Volkshochschule von Freiburg am 1. Mai 1946. Hier der Offizier, den Sie sehen, das war der Generalgouverneur Jacques Schwarz, der in Freiburg war. Und ich denke, dass dieser Mann hier mit der Brille, dass das der damalige französische Kurator der Universität war, eben Jacques Lacan. Es wurden auch viele Konzerte organisiert, Ausstellungen und Theateraufführungen. Von dieser kulturpolitischen Ausrichtung zeugte auch die Gründung des ersten Institut Français in Deutschland 1946 hier in Freiburg, das eine relativ autonome Position gegenüber den Direktiven der Militärregierung bemüht war und versuchte, mit dem deutschen Publikum kulturelle Beziehungen aufzunehmen, die auf Verständigung abzielten. Zur Erinnerung hier noch einmal das Bild des Gebäudes, in dem damals das Institut Français war und eigentlich auch jetzt noch dort sein sollte. Der erste Direktor des Institut Français war Monsieur Desus. Ja. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute bei den Zuhörern der Sohn von Herrn Desus hier ist, der gestern Abend von Vesoul hierher gefahren ist und als Zeitzeuge heute hier bei uns ist. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass die Verständigung sich schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit anbahnte. Sie ging zunächst, wie schon gesagt, von Intellektuellen, von Germanisten aus und von ihren kulturpolitischen Initiativen. Sie entsprachen aber auch einem politischen Interesse. Dies geht aus der Rede hervor, die General de Gaulle bei seinem vielbeachteten Besuch in Freiburg am 4. Oktober 1945 vor Behördenvertretern aus Baden und Württemberg hielt. Das war das Titelbild der Akten unseres Kolloquiums von 1991. Hier sehen Sie General de Gaulle bei einer Truppenparade im Hintergrund, auf der Kaiser-Josef-Straße im Hintergrund sehen Sie das Martinstor. Hier noch zwei Bilder von dieser Truppenparade mit de Gaulle in Freiburg. Bei seiner Rede an die Behördenvertreter von Baden und Württemberg sagte de Gaulle unter anderem Folgendes, ich übersetze, wir haben uns als unmittelbare Aufgabe einer Sache zu widmen, die sich Wiederaufbau nennt. Das gilt für das Land Baden, das gilt für Württemberg. Wenn ich von Wiederaufbau spreche, dann meine ich das zunächst im materiellen Sinn. Ich spreche dabei aber auch vom moralischen Wiederaufbau, ob es sich nun um das Bildungssystem, die Justiz, die Religion oder die Verwaltung handelt. Bei dieser extrem schweren und schwierigen Aufgabe, die Sie in Ihrem Land zu erfüllen haben, kann ich Sie der Unterstützung und des Wohlwollens der französischen Behörden versichern. Und ich hege die feste Hoffnung, dass Ihnen im Laufe der Zeit und im Laufe unseres gemeinsamen Handelns unsere Achtung und Wertschätzung sicher sein wird. Wenn anschließend de Gaulle die Bande ansprach, die früher zwischen Baden und Württemberg und Frankreich bestanden, dann auch aus der politischen Hoffnung, dass sich an der Ostgrenze ein frankreichfreundliches Vorland entwickle. Die Resonanz auf die Rede war bei der Öffentlichkeit in Freiburg durchaus positiv. So konnte man unmittelbar danach in den Freiburger Nachrichten, die später die mitveranstaltende Badische Zeitung wurden, eben, und die seit dem 5. September 1945 wieder erscheinen konnten, eben in den Freiburger Nachrichten, las man unter anderem Folgendes: Wenn wir in Baden sozusagen die Bilanz des Besuches de Gaulle ziehen, dann dürfen wir hoffnungsvoll in die Zukunft sehen. Denn die klaren und zielbewussten Worte des Generals geben uns die beruhigende Gewissheit, dass an der Spitze des Staates, in dessen Besatzungsbereich unser Land liegt und dem wir seit je benachbart sind, ein Mann steht, der den Willen hat, an der Gestaltung einer besseren, einer verständigeren und glücklicheren Zukunft zu bauen. An uns aber ist es, alle Kraft daran zu setzen, um die Hochachtung derer zu gewinnen, die ein solches Aufbauwerk leiten, und an unserer Stelle ohne falschen Anspruch und ohne jede Überheblichkeit bescheiden, aber tatkräftig mitzuwirken, dass die Welt sich wahrhaft in einem neuen Geist erneuere. Ich komme zum zweiten Punkt, die Bildungs- und Universitätspolitik der Franzosen in ihrer Besatzungszone. Als Leiter der zivilen Militärregierung in der Besatzungszone wurde am 24. Juli 1945 Émile Lafond ernannt, der am 1. August 1945 in Baden-Baden sein Amt antrat. Unter Berufung auf die eben erwähnten verständnisvollen Worte von de Gaulle verwarf Lafond eine dauerhafte Politik des Zwanges und der Unterdrückung zugunsten eines humanen Vorgehens, sofern Frankreichs Interessen gesichert seien. Als Verantwortlicher für das Bildungswesen in der Besatzungszone wurde der 1904 geborene Germanist und Oberleutnant der freifranzösischen Truppen Raymond Schmidlin eingesetzt. Zu seinen Aufgaben zählte das öffentliche und private Unterrichtswesen, Sport, Literatur und Kunst, Architektur und wissenschaftliche Forschung. Ab dem 17. September 1945 wurden die Schulen in der französischen Zone wieder geöffnet. Das französische Modell der laizistischen Schule wurde nicht eingeführt, sondern die Simultanschule, also mit zwei Konfessionen, mit Religionsunterricht, wurde hier zum Regelfall erklärt. Der französischen Kultur sollte im Fremdsprachenunterricht Priorität eingeräumt werden. Die Demokratisierungsmaßnahmen im Unterrichtswesen erstreckten sich im Wesentlichen auf das Lehrpersonal, die Schulbücher sowie die Struktur des Unterrichtsprogramms. Das Scheitern vieler schulpolitischer Konzeptionen in der französischen Besatzungszone ist, nach dem Historiker Peter Fessler, auf den Widerspruch zwischen der propagierten Demokratisierung, die eben auch eine Selbstbestimmung der deutschen Bevölkerung bedeutet hätte, und der Umerziehung nach rein französischen Wertvorstellungen zurückzuführen. Das schulorganisatorische Provisorium des Jahres 1945, das an das Schulwesen der Weimarer Zeit angeknüpft hatte, blieb schließlich bis auf das Zentralabitur hier unverändert bestehen. In engem Zusammenhang mit den Reformvorstellungen im Gymnasialbereich standen die Überlegungen der Direction de l'Éducation publique hinsichtlich der Wiederbelebung des süddeutschen, südwestdeutschen Hochschulwesens. Den französischen Verantwortlichen wurde schnell klar, dass die Situation an den Universitäten wesentlich komplexer war als im Unterrichtswesen. In Paris räumte man auch ein, dass das NS-Regime auf die akademische Elite weniger Druck ausüben konnte als auf das schulische Lehrpersonal. Schmidtlin, eben der Verantwortliche für das Bildungswesen in der französischen Zone, stellte jedoch mit Bedauern fest, dass seine Behörde sich nicht in gleicher Weise den Universitäten widmen konnte wie den Schulen. Die deutschen Universitäten sind Zitadellen, so schrieb er 1947 in einem Bericht, die, obgleich sie sich nicht gerade heldenhaft gegen den Nationalsozialismus gewehrt haben, uns heute gerne ihre demokratische Struktur entgegenhalten, um unsere Eingriffe abzuwenden. Ich komme nun zum dritten und längsten Punkt, zur Situation an der Universität Freiburg. Die Studienbedingungen an der Freiburger Universität waren im Verlaufe des Krieges immer schlechter geworden. Im Sommer 1944 begannen die ersten Auslagerungen der Universität. Der ohnehin stark eingeschränkte Studienbetrieb des Wintersemesters 1944 endete am 27. November 1944 nach der Bombardierung Freiburgs. Fast 80% der Universitätsgebäude waren durch den Bombenangriff zerstört worden. Dazu einige Bilder. Hier sehen Sie das beschädigte Kollegiengebäude 1, davor die damalige Petershof-Kaserne, die ebenfalls getroffen war. Hier ein Einschlag auf das Kollegiengebäude 1, sehr stark beschädigt wurde auch die damalige Universitätsbibliothek, die heute das Kollegiengebäude 4 darstellt. Die meisten naturwissenschaftlichen Institute und auch die Kliniken waren zerstört. Hier sind alles Zerstörungen im Klinikviertel. Eine Bombe fiel auch auf die Bibliothek der Theologischen Fakultät. All das ist nun vergessen. Die Wahrheit wird auch frei machen. Freiburg wurde mit dem Beginn der Besatzungszeit auch Landeshauptstadt von Baden und gleichzeitig Sitz der Militärregierung für das Land Baden. Dem Militärverwaltungsapparat stand bis zum Frühjahr 1946 General Jacques Schwarz vor, eben den wir gesehen haben auf dem Bild bei der Eröffnung der Volkshochschule, eben ein verdienter Militär aus dem Elsass, der den Deutschen ohne Hassgefühle gegenüberstand. Sein Nachfolger von 1946 bis 1952 war Paul Pain, ein Ingenieur aus dem Widerstand, der seine Aufgabe umsichtig wahrnahm. Sein erster Mitarbeiter war der Kabinettschef René Bargeton, den ich 1991 ebenfalls zu unserem Kolloquium einladen konnte und mit dem ich auch in Kontakt geblieben bin. Am 25. April 1945 traten die in der Stadt verbliebenen Professoren, wie das auch Hugo Ott in seinem Heidegger-Buch sehr detailliert dargestellt hat, die in der Stadt gebliebenen Professoren, natürlich nur die Ordinarien, trafen zu einem Plenum zusammen, um sich als Körperschaft eigenen Rechts nach 12 Jahren Führeruniversität zu rekonstituieren. Die Franzosen teilten aber diese Rechtsauffassung nicht und unterstellten die Universität dem Besatzungsrecht. Der Lehrbetrieb an den Universitäten war durch alliierte Verfügung zunächst eingestellt worden. Auf der Ebene des französischen Generalstabs ließ man eine Untersuchung über die Freiburger Universität durchführen. Ein Mitarbeiter der französischen Forschungsinstitution CNRS, das ist das Pendant zur deutschen Forschungsgemeinschaft, ein Mitarbeiter wurde beauftragt, sich zu einer dreiwöchigen Visite im Juli und August 1945 nach Freiburg zu begeben, um den Zustand der stark beschädigten Hochschulgebäude zu inspizieren und Informationsgespräche mit den Hochschullehrern zu führen. Der Abschlussbericht über diese Visite ist durchaus interessant. Es wurde festgestellt, dass die Albert-Ludwigs-Universität in erheblichem Maße beschädigt und zum Teil sogar völlig zerstört sei. Die Erziehungsabteilung der französischen Militärregierung stellte dann Überlegungen an, ob möglicherweise nur eine Universität in ihrer Zone beibehalten werden solle. Man überlegte sich, welche Folgen eine Schließung der Freiburger Universität haben könnte, und man fasste eine Zusammenlegung der Universität Freiburg, der beiden Universitäten Freiburg und Tübingen ins Auge. Die Universität Tübingen hatte ja keine Beschädigungen zu beklagen. Im Bericht werden dann aber auch die Probleme aufgeführt, die eine solche Zusammenlegung bringen würden. Viele Freiburger Professoren, vornehmlich die Mediziner, würden, so hieß es im Bericht, nicht nach Tübingen gehen wollen. Überhaupt, so im Bericht, seien Freiburg und Tübingen von Tradition und Struktur her sehr unterschiedliche Hochschulen. Ich glaube, da hat man das Wesentliche schon begriffen. Anfangs September 1945 resümierte die Erziehungsabteilung der Militärregierung in Baden-Baden die Ergebnisse der Berichte. Die Tendenz aller Berichte sei, dass die Universitäten, wenngleich auf reduziertem Niveau, trotz der Zerstörung der Gebäude und trotz der noch bevorstehenden Säuberung des Personals, die Arbeit wieder aufnehmen sollten. Die Situation war einigermaßen paradox. Die akademischen Gremien der Freiburger Universität hatten sich schon im April 1945 neu konstituiert und hielten zahlreiche Plenums- und Senatssitzungen ab, währenddem man sich auf der Ebene der Militärregierung noch gar nicht über die Wiedereröffnung der Universität klar war. Der spätere Kurator und französische Verbindungsoffizier an der Universität Freiburg, Jacques Lacan, der erst im Oktober 1945 nach Freiburg kam, berichtete aber, er habe nie etwas von einem möglichen Schließungsplan der Freiburger Universität gehört. Die Wiedereröffnung war aber keineswegs eine von Anfang an beschlossene Sache. In Frankreich, aber auch bei den anderen Alliierten, meldeten sich Stimmen, die dazu rieten, abzuwarten, bis man politisch zuverlässiges Lehrpersonal gefunden habe. Man müsse, so meinten einige, sogar mehrere Jahre warten, um zu verhindern, dass die deutschen Hochschulen sich zu einem gefährlichen nationalistischen oder revanchistischen Nest entwickelten. René Cheval, der spätere Kurator der Universität Tübingen, berichtete an die Behörden, aus erziehungspolitischen Gründen müsse man die Lehranstalten so schnell wie möglich öffnen, um die jungen Leute von der Straße zu holen und so Unordnung und Unsicherheit zu verhindern. Gemäß einer am 24. August 1945 unterzeichneten Instruktion der Militärregierung sah man als erstes die Wiedereröffnung der theologischen Fakultäten vor, weil diese am wenigsten nazifiziert gewesen seien. Am 17. September 1945 wurde dann in der Tat in Freiburg der Lehrbetrieb der theologischen Fakultät wieder aufgenommen. Am 20. September fand die offizielle Wiedereröffnungsfeier statt unter dem französischen Obersten Theobald als Zeremonienmeister. Theobald, so hieß es in einem französischen Bericht, hatte tatsächlich alles gegeben, um die Wiedereröffnungsfeier zu einem echten Ereignis werden zu lassen. Und zwar zum höheren Ruhm Frankreichs, der Deutschen Universität und Freiburgs als traditioneller Universitätsstadt. Man hatte streng auf Hierarchien und äußeren Glanz geachtet. Die Franzosen waren in voller Uniform und mit Eskorte vor der Kirche Maria Hilf vorgefahren, wo die Zeremonie stattfand. Die Universitätsspitze in Freiburg drängte dann aber auf eine umfassende Wiedereröffnung der gesamten Universität, vor allem auch im Hinblick auf Heidelberg, wo die medizinische Fakultät schon am 18. August feierlich eröffnet worden war. Man verwies zur Rechtfertigung eines solchen Schrittes auf die Angehörigen des Freiburger Lehrkörpers, die dem Widerstand gegen das NS-Regime angehört hatten. Anfangs Oktober verfügte der Zivilgouverneur Lafont dann die vollständige Wiederaufnahme des akademischen Lehrbetriebs in der Besatzungszone, was in Tübingen, wo nichts zerstört war, schon am 15. Oktober möglich war. In Freiburg konnten zu diesem Zeitpunkt nur die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät eröffnet werden. Die Geistes- und Naturwissenschaftler sowie die Mediziner konnten wegen der Zerstörungen ihrer Gebäude die Tore erst Ende November 1945 öffnen. Vier große Aufgaben standen nun der Universität bevor. Erstens der materielle Wiederaufbau der Universität, zweitens dann die Klärung des rechtlichen Status der Hochschule, wie viel Autonomie war nun wieder möglich nach dem Autonomieverlust seit 1933, wie viel Kontrolle beanspruchte die Besatzungsmacht, dann drittens die Aufarbeitung der Vergangenheit der Universität während des Dritten Reiches und ihr künftiger Beitrag zur Schaffung von demokratischen Strukturen und viertens schließlich die Schaffung von guten Rahmenbedingungen für die Studierenden und damit gleichzeitig auch die Öffnung gegenüber dem Ausland. Ich komme zum ersten Punkt, zum materiellen Wiederaufbau. Bereits im April 1945 begannen die Wiederaufbauarbeiten. Da Fachkräfte fehlten und kaum zu bezahlen gewesen wären, wurden die Studenten und Studentinnen verpflichtet, pro Semester 56 Arbeitsstunden zu leisten. Dafür erhielten sie einen Stundenlohn von 0,70 Reichsmark. Nicht nur die Studenten, sondern auch viele Professoren und Universitätsbedienstete beteiligten sich an den Arbeiten. Die wissenschaftliche Gesellschaft stellte schon im Sommer 1945 400.000 Reichsmark als Wiederaufbaukredit zur Verfügung. Insbesondere bei den Kliniken engagierten sich die Stadt und der Badische Landtag sehr stark. Die Mehrzahl der Kliniken war dann 1948 wieder aufgebaut. Auch die französische Auch die französischen Behörden trugen zum zügigen Wiederaufbau bei. Bei der Verabschiedung von Oberst Monteux Ende September 1946 brachte so der Freiburger Oberbürgermeister Hoffmann seinen Dank zum Ausdruck, dass er, eben Monteux, von der ersten Stunde ihrer Begegnung an ein wohlwollender und treuer Mitarbeiter auf dem Weg des Wiederaufbaus gewesen sei. In der Tat hatte man die konkreten Probleme schnell in Angriff genommen. Die schwer beschädigte Universitätsklinik war durch eine unbürokratische Freigabe von Material, von Baumaschinen und Arbeitskräften schnell wieder so weit hergestellt, dass der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte. Energisch hatte sich Colonel Monteux darum bemüht, einige Bagger aus anderen Teilen der französischen Zone für Aufräumarbeiten in Freiburg zu beschaffen. Hier das Bild eines umfunktionierten französischen Transportpanzers für die Aufräumarbeiten in Freiburg. Ja. Im Herbst 1945 war die materielle Sicherheit allerdings noch prekär. Der Historiker und spätere Rektor Gerd Tellenbach berichtete von den wenigen Hörsälen, in denen man sich aufhalten konnte. Es regnete rein in meinen Hörsaal 6, so erinnert er sich. Und weil noch nicht geheizt war, hatten alle ihre warmen Socken an, dicke Wintermäntel und sogar Schirme wurden aufgespannt, weil es von der Decke tropfte. Der zweite Problemkreis lag in der Klärung des juristischen Status der Universität. Die Universität hatte an die Militärregierung den Antrag gestellt, die Verfassung von 1902 in der Version von 1926 wieder in Kraft setzen zu dürfen, was auch von der Militärregierung genehmigt wurde. Erst dann schritt man zur Rektorwahl. Die Universitäten Freiburg und Tübingen waren so vom Führerprinzip wieder zum Kollegialprinzip zurückgekehrt und beanspruchten damit auch wieder ihre traditionellen Freiheiten aus der Zeit vor 1933. Die letzte Entscheidung bei Berufungen, Einstellungen und Beförderungen und bei der Zulassung der Studenten behielt sich jedoch die Militärregierung vor. In den Instructions provisoires vom 25. September 1945 stand explizit, die Militärregierung habe das Recht, unabhängig vom internen Auswahlverfahren selbstständig Berufungen vorzunehmen. Gemäß der Aussage des Freiburger Kurators Jacques Lacan ist das in Freiburg nie geschehen. Die Lehrfreiheit wurde völlig wiederhergestellt. Das Programm der Lehrveranstaltungen musste allerdings 2 Monate vor Semesterbeginn den französischen Stellen vorgelegt werden. Diese als vorläufig deklarierte Maßnahme wurde damit begründet, dass auch in Frankreich jeder Professor 6 Monate vorher sein Programm dem Ministerium vorlegen müsse. Zur unmittelbaren Überwachung wurden an den Universitäten Freiburg und Tübingen 2 Hochschuloffiziere oder Verbindungsoffiziere ernannt. Sie wurden mit dem inoffiziellen Titel Kurator angesprochen. In Tübingen war dies der erst 27-jährige Germanist René Cheval, von dem ich schon gesprochen habe, der vor dem Krieg Lektor in Gießen gewesen war. Als Verbindungsoffizier für die Universität Freiburg wurde der 30-jährige Jacques Lacan ernannt, der an der École Normale Supérieure in Paris Germanistik studiert, vor dem Krieg auch an der Berliner Humboldt-Universität in Berlin Unterricht erteilt hatte. Zur Übernahme seines Amtes in Freiburg wurde er von seinem Lehrer, dem großen Sorbonne-Germanisten Edmond Vermeil, ermuntert. Lacan war Kurator an der Freiburger Universität von 1945 bis 1950, wurde anschließend Direktor des Institut Français in Düsseldorf und nahm von 1952 bis 1960 dieselbe Funktion in Köln wahr, um dann als Hochschullehrer an die Sorbonne und später an die Universität Nanterre zurückzukehren. Jacques Lacan nahm, wie schon gesagt, 1991 an unserem Kolloquium teil, ebenso wie Paul Falkenbürger, der zwischen 1946 und 1948 sein Stellvertreter war. Beide berichteten auch in unserem Kolloquiumsband über ihre Freiburger Erfahrungen. Mit dem Nationalsozialismus war Lacan schon in Berlin in den 30er Jahren in Kontakt gekommen. Er war bei älteren Leuten, die jüdisch waren, in Pension, musste erleben, wie sie von einem Tag auf den anderen ausgewiesen wurden. Dann wohnte er bei einem hohen Beamten, der ihn zum Nationalsozialismus bekehren wollte. Der Nationalsozialismus, so schrieb er in seinen Erinnerungen, der Nationalsozialismus schien mir aus eigener Erfahrung als ein Wahnsinn und eine Plage. Ein persönlicher Beitrag zum Kampf gegen dieses Gift erschien mir als eine moralische Aufgabe, besonders für diejenigen, die sonst das deutsche Wesen und den deutschen Geist schätzten. Und es ist auch nicht erstaunlich, dass er auch einer der zahlreichen Germanisten war, die sich enorm für Deutschland interessierten und die auch bereit waren, sich nach 1945 in Deutschland im Sinn einer Versöhnungspolitik zu engagieren. Jacques Lacan war sich auch der heiklen Situation an der Universität durchaus bewusst. Diese Lage, so schrieb er, brachte natürlich Reibungen und Gefahren mit sich. Mein Amt bedeutete einen fremden Eingriff in die Selbstverwaltung der Universität. Ich war also Vertreter der Regierung, der Besatzungsbehörde bei der Universität, die mir den Kuratortitel verlieh. Trotz der Richtlinien, die ihm in Paris und in Baden-Baden gegeben worden waren, wusste der Koordinator nicht genau, wie er seine Aufgabe zu erfüllen hatte. Er ging relativ pragmatisch vor. Der Aufgabenbereich erwies sich einigermaßen brisant. Die Kontrollfunktion bezog sich auf die Entnazifizierung des Hochschulpersonals, auf Berufungen, auf die Zulassung der Studenten, auf die inhaltliche Ausrichtung des Unterrichts. De facto lagen aber die meisten Entscheidungen im Berufungs- und Zulassungsverfahren von Anbeginn an bei den deutschen Universitätsgremien, die sich allerdings nach den französischen Vorgaben zu richten hatten. Als erster kommissarischer Rektor wurde Sigurd Janssen gewählt, eben ein Pharmakologe, der dann nach einem kleineren Konflikt mit den Besatzungsbehörden zurücktrat, zu seinem Nachfolger wählte die Universität den relativ zurückhaltenden Dekan der Theologischen Fakultät, Franz Arthur Allgeier. Weil der relativ zurückhaltend war, war es wichtig, einen starken Prorektor zu wählen, und der Senat wählte dann Janssen, der zurückgetreten war, zum Prorektor. Die Militärregierung hat das nicht akzeptiert. Und darauf wählte man den Nationalökonomen Konstantin von Dietze zum Prorektor. Und auch der wurde von den Besatzungsbehörden abgelehnt. Und dann wurde ein Medizinprofessor, den man den heiligen Franz nannte, eben Franz Büchner, zum Prorektor gewählt. Und diese Nomination wurde dann auch akzeptiert. Vor allem die Nichtbeteiligung oder Nichtbestätigung der Wahl von Konstantin von Dietze überraschte eben, denn von Dietze hatte dem Widerstand angehört, stand dem Gördlerkreis nahe und war vom berüchtigten Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden und entging dem Tode nur durch den Zusammenbruch in Berlin. Jacques Lacan fand den Beschluss der Militärregierung fatal, denn er schätzte Dietze, der als Opfer des Nationalsozialismus über große Autorität verfügte, außerordentlich. Von Dietze war aber ehemaliger preußischer Offizier, Rittmeister, ein Junker, der auch über erhebliche Güter verfügte. Er stellte deshalb für die französischen Militärs eben als Verkörperung des Preußentums ein eigentliches Feindbild dar. Das Urteil wurde dann allerdings später revidiert. 1947 wurde von Dietze zum Rektor der Universität Freiburg gewählt und die französischen Behörden gewährten ihm nun ohne Problem die Bestätigung. hinter der relativ liberalen Haltung der Kuratoren in Freiburg und Tübingen, so schreibt der Historiker Stefan Zauner in seinem Buch Erziehung und Kulturmission, verbarg sich so neben der ernsthaften Bereitschaft zur Aussöhnung und Verständigung mit der deutschen Gelehrtenrepublik und dem Respekt vor hiesigen Universitätstraditionen nicht zuletzt die pragmatische Einsicht in die Grenzen der eigenen Handlungskapazität. Ein dritter wichtiger Bereich, der auch im Zusammenhang mit dem französischen Kurator angegangen werden musste, war die Entnazifizierung. In einem Vortrag, den Jacques Lacan im April 1947 vor französischen Gästen hielt, hat mir später auch den Sonderdruck dieses Vortrags geschenkt. In diesem Vortrag unterstrich er, dass es an der Freiburger Universität beim Lehrkörper und der Studentenschaft eine ganze Kohorte von militanten Nationalsozialisten gegeben habe, unter anderem den sogenannten Rassengünter, Hans Günther, Professor für Rassenlehre. Die Randlage Freiburgs habe aber auch Vorteile geboten. Professoren, die andernorts gefährdet waren, fanden hier Unterschlupf. So der bereits erwähnte Ökonom Konstantin von Dietze, der die Universität Berlin verlassen musste, oder der Botaniker Friedrich Oelkers, der nicht bereit war, sich von seiner jüdischen Frau zu trennen, der aber hier in Freiburg seinen Lehrstuhl behalten konnte. Nach der Reichskristallnacht 1938 trafen sich einige regimekritische Professoren zu informellen Gesprächen. Daraus entwickelten sich die sogenannten Freiburger Kreise, die sich mit den Konsequenzen einer sozialen Nachkriegsordnung beschäftigten. Dazu zählten neben anderen der Historiker Gerhard Ritter und die Nationalökonomen Walter Eucken, Konstantin von Dietze und Adolf Lampe. Ritter, Lampe und von Dietze wurden 1944 verhaftet. Nach ihrer Rückkehr 1945 hatten sie selber ein Säuberungskomitee gebildet. Der Senat der Uni hatte bereits am 5. Mai 1945 auf Antrag des Nationalökonomen Walter Eucken die Frage der Parteigenossen im Lehrkörper diskutiert. Eucken nahm hier dezidiert Stellung. Die deutschen Universitäten hätten insgesamt einen reichlichen Schuldenanteil an dem, was sich in den 12 unseligen Jahren ereignet habe, weil sie am Anfang nicht energisch widerstanden hätten. Man beschloss, eine interuniversitäre Fragebogenaktion und einen Kriterienkatalog für die Beurteilung der politischen Vergangenheit der Universitätsangehörigen zu erstellen. Die Universität wollte das Verfahren selber in die Hand nehmen. Ende Juli waren die eben genannten Professoren Ritter, von Dietze und Lampe von der Militärregierung gebeten worden, künftig die Universität bei ihr zu vertreten. Damit wurde ihnen auch die Aufgabe der Säuberung des Lehrkörpers übertragen. Das Gremium wurde dann noch erweitert durch einen Theologen und den bereits genannten Botaniker Friedrich Oelkers. Lacan berichtete, dass die Säuberungsaktion zunächst nach dem amerikanischen Prinzip durchgeführt worden war. Alle Mitglieder der Partei, also der NSDAP, waren suspendiert, die sogenannten Hauptschuldigen entlassen. Er fand aber dieses Verfahren zu mechanisch. Unter den Parteimitgliedern seien viele gewesen, die nicht freiwillig in die Partei eingetreten waren. Darum musste jeder Fall als Einzelfall geprüft werden. Die überwiegende Mehrzahl der Suspendierten wurde aber wieder eingestellt, aber jetzt nur als Angestellte auf Widerruf. Sie sollten sich als Demokraten bewähren. Ich kann mich nicht erinnern, so Lacan, dass unter diesen einer durchfiel. Der Reinigungsausschuss machte Vorschläge und meist wurde zusammen mit dem Kurator eine einvernehmliche Entscheidung getroffen. Die seltenen unterschiedlichen Einschätzungen betrafen Neuberufungen, aber jedes Mal sei man zu einer befriedigenden Lösung gekommen. Von den Kollegen der anderen Besatzungsmächte wurde Lacan jedoch bei ihren regelmäßigen Sitzungen in Berlin eben oft kritisiert, eben weil er diese Einzelfallprüfung durchgesetzt hatte. In einem Bericht des Hochschulverantwortlichen bei der Militärregierung wurde 1947 festgestellt, dass es bei den Mitgliedern der philosophischen wie der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät noch immer eine Gruppe von verknöcherten Professoren gebe, die wegen ihrer deutschnationalen und wenig europäisch geprägten Einstellung zu Besorgnisanlass gäben. Aber mehr als zwei Drittel der gegenwärtig im akademischen Unterricht in Freiburg Tätigen seien keine NSDAP-Mitglieder gewesen. Der berühmteste Fall war der von Heidegger, auf den ich hier eben nicht ausführlicher eingehen möchte. Nach einem langjährigen Verfahren schlug der Reinigungsausschuss Emeritierung mit vollen Bezügen vor, was auch von der Militärregierung akzeptiert wurde. Heidegger wurde vorläufig die Venia Legendi entzogen, er bekam sie jedoch ein paar Jahre später ebenfalls wieder. Mit der Entnazifizierung ging es nicht bloß um die Aufarbeitung der Vergangenheit. Es ging auch darum, das Fundament zu schaffen für die Ausbildung einer demokratischen Kultur. Im Freiburger Hochschulführer 1948-49 verfasste der Kurator Jacques Lacan auf Bitte der Universität ein Vorwort unter dem Titel Hochschule und Demokratie, das nichts von seiner Aktualität eingebüßt hatte. Ich zitiere daraus folgende Sätze: Die Demokratie an der Universität bedeutet also letzten Endes die Erweiterung des sozialen Nährbodens. Das sind die Methoden der Demokratie: freier Meinungsaustausch, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit, Widerstand gegen jede Gleichschaltung, ebenfalls die Fürsorge, den Bescheidenen zu helfen, die besten Werte unter ihnen zu entdecken und auszuwerten, die auch in der Universität aufblühen sollten. Damit bin ich schon beim vierten und letzten Punkt, eben bei der Situation der Studierenden. In den frühen kulturpolitischen Verlautbarungen der Besatzungsmächte war noch oft von Propaganda die Rede. Und man war sich noch nicht bewusst, dass im Grunde genommen der Begriff Propaganda mit dem Begriff Demokratie im Widerspruch stand. Jacques Lacan sprach dann in seinem schon genannten Vortrag über die Freiburger Universität 1947 bewusst von Information und formulierte so seine Zielvorstellung: einer missbrauchten Jugend all das zur Kenntnis bringen, was man ihr vorher verschwiegen hat, sie dazu zu bringen, einzugestehen, dass sie getäuscht worden war. Dazu dient aber nur eine einzige Politik, eine Politik der Information, keine Propaganda. Die Universität Freiburg stand vor dem Krieg der Studentenzahl nach an fünfter Stelle in Deutschland. 1930 zählte sie 4.185 Studenten. Jetzt musste ein Numerus Clausus eingeführt werden. Hier handelte die Universität ebenfalls im Einvernehmen mit den Besatzungsbehörden. Für junge Leute, die sich in der NSDAP engagiert hatten, etwa die Funktion als Fähnleinführer bei der Hitlerjugend hatten, bestand grundsätzlich keine Möglichkeit, zugelassen zu werden. Wegen strengen Quotenregelungen konnten im Sommersemester 1948 von 1.400 Bewerbern nur 251 aufgenommen werden, nachdem im ersten Semester, im Wintersemester 46-47, von 1.071 Bewerbern noch 718 die Zulassung zum Studium erhalten hatten. Es scheint, so liest man in der Freiburger Stadtgeschichte, als hätte die bei der Studentenschaft, als hätten sie bei der Studentenschaft strengere Maßstäbe angelegt als bei den Dozenten. Trotz aller Beschränkungen zählte die Universität im Sommersemester 1949 bereits wieder 3.423 Studenten. In einer Situationsanalyse der Universität stellte ein französischer Verantwortlicher fest, dass der Anteil von Arbeiter- und Bauernkinder an der Freiburger Studentenschaft minimal sei. 4/5 entstammten aus Besitz- und bildungsbürgerlichen Familien, doch letztlich sei der Aussage des Rektors von Dietze zuzustimmen, dass die Geisteshaltung der Hochschüler keine besorgniserregende Entwicklung zeige. Ganz wichtig war hier aber auch die Öffnung gegenüber dem Ausland. Und 1947 hatte der Kurator der Freiburger Universität zusammen mit dem hiesigen Rektor Konstantin von Dietze und dem Rektor von Basel, dem berühmten Zoologen Adolf Portmann, die sogenannte Markgräfer-Aktion ins Leben gerufen. Das heißt, man hatte in Lörrach ein Studentenheim angemietet und 120 Studenten aus Freiburg konnten während 2 Semestern gebührenfrei an der Universität Basel studieren und waren und genossen auch jeweils einen freien Mittagstisch in einer Basler Familie. Und dieser große Erfolg der Markgräfer-Aktion führte auch dazu, eben, dass gerade der Kurator Jacques Lacan auch nach Wegen suchte für Stipendien von deutschen Studenten ins Ausland. Und er konnte so auch für den ersten Vorsitzenden des Freiburger ASTA konnte er einen Platz finden für einen Sommerkurs mit deutschen und französischen Studenten auf einer Mittelmeerinsel. Und hier hat auch ein sehr schönes Beispiel der Versöhnung sich realisiert. Eben der erste ASTA-Vorsitzende lernte eine französische Studentin auf dieser Mittelmeerinsel kennen, heiratete sie, ließ sie später in Paris nieder und wurde ein wichtiger Verantwortlicher bei der OECD. Ich habe diesen ersten Vorsitzenden des ASTA, der Erhard Poincilit heißt, auf Vorschlag von Jacques Lacan auch zu unserem Kolloquium in Freiburg eingeladen. Und er sagte über seine Erfahrung damals unmittelbar nach dem Krieg Folgendes: Wir waren wie Schwämme, die begierig waren, alles aufzusaugen. Das heißt, wir wollten kennenlernen, was eine Demokratie ist und wie ein anderes Leben aussehen kann, wenn man aus einer Diktatur und einem katastrophalen Krieg kommt. Die Nöte und Nachteile hatten weniger Gewicht als das Verlangen, die Universität auszunutzen zu einer Öffnung auf eine neue Zeit, auf eine neue geistige Erziehung, auf das berufliche Leben, das vor uns stand. Die Politik, die in der französischen Zone ausgeübt wurde, sei wohl am Anfang sehr hart gewesen, dann aber hätte sich langsam ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Für mich, so schloss Poincilit sein Zeugnis, ist diese Zeit entscheidend gewesen und im Rückblick wahrscheinlich eine der schönsten und interessantesten Zeiten, die ich erlebt habe. Was ist man versucht, mit diesem Faktum zu schließen? Im Rückblick kann man nur erstaunt sein, wie schnell die materielle und vor allem auch der geistige Neuaufbau der Universität sich nach dem totalen Zusammenbruch vollzog. Das lag wohl auch daran, dass die Verantwortlichen der Besatzungspolitik im Hochschulbereich pragmatisch vorgingen und nicht nach den oft sehr schematischen Vorstellungen höheren Orts. Auf Seiten der Hochschule war man willens, nach dem Verlust der Autonomie während der Zeit der Führuniversität wieder möglichst viel Autonomie zurückzugewinnen, ohne dabei den Bogen zu überspannen, um so ebenfalls in pragmatischer Weise in Zusammenarbeit mit den französischen Instanzen dem Wohl der Universität zu dienen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Lieber Herr Professor Jodt, vielen Dank für den sehr schönen und hochinformativen Vortrag. Wir machen wie immer eine kurze Pause und bieten Gelegenheit zu gehen, falls jemand schnell noch los möchte. Ich möchte nicht vergessen, Sie darauf hinzuweisen, kommenden Samstag gibt es wieder eine Samstagsuni. Wir springen in der Chronologie weit nach hinten, und zwar an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Es wird vortragen Frau Dr. Ute Scherb über zunächst nur Versuchs- und Probeweise die Einführung des Frauenstudiums an der Universität Freiburg. Für alle, die gehen, kommen Sie gut nach Hause. Ein schönes Wochenende. Wiedersehen. Dann würde ich gerne auch noch was fragen. Ja. Professor Martin hat vergangene Woche kurz erwähnt die Entnazifizierung und Säuberung an der Universität und hat da die beeindruckenden Zahlen genannt, dass ursprünglich 120 Professoren suspendiert wurden oder erstmal nicht mehr als tauglich erachtet wurden, an der Universität zu lehren. Und von denen wurden das habe ich nicht mehr ganz korrekt im Kopf, 76 eingestuft als quasi untragbar. Tatsächlich nicht mehr weiter beschäftigt wurden 3. Wie ist das auch bei den französischen Besatzern durchgegangen? Liegt das an dieser Einzelfallprüfung, dass die Zahlen vorher auf mechanischen Auswahlkriterien basierten? Wissen Sie darüber Näheres?
Also Herr Martin weiß das sicher viel besser als ich. Was ich jetzt aus französischer Seite weiß, also aus dem Zeugnis von Jacques Lacan, ist, dass am Anfang die amerikanischen Entnazifizierungsbestimmungen rein mechanisch durchgeführt wurden. Und da wurde nur nach dem Datum des Eintritts in der Partei, das war das einzige Kriterium. Und da kam es zu dieser sehr, sehr hohen Zahl von Suspendierten. Und dann aber hat Lacan selber gesagt, also er und auch der Kurator von Tübingen, sie hätten dann auf der einen Seite die Verantwortung dem lokalen Säuberungskomitee, eben das aus Leuten aus dem Widerstand bestand, beauftragt und er hätte dann die Einzelfallprüfung durchgesetzt. Und es wurden dann letztlich eine ganze Zahl wurden suspendiert und wurden dann Beamte auf Widerruf. Und er sagt selber, alle hätten sich dann als Demokraten bewährt. Ja. Also mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich weiß nur, dass Lacan auch kritisiert wurde wegen der Einzelfallprüfung. Aber im Grunde genommen habe ich das auch bei Historikern gelesen, dass das französische Verfahren, dass die Verantwortung eigentlich Selbstreinigungskomitees übertragen wollte, dass das eigentlich verheißungsvoller war als das spätere rein mechanische Verfahren, das die Amerikaner durchsetzen.
Ich habe mich mit dieser Reinigung nicht sehr ausführlich und grundsätzlich befasst. Ich weiß nur, dass die einzelnen Auseinandersetzungen und Prozesse sich ja bis in die 50er Jahre hinein fortgesetzt haben und dass von denjenigen, die am Anfang erst entlassen und dann eingestellt wurden, wieder viele sich nachher unter Umständen erst in den 80er Jahren bei den genaueren Untersuchungen als doch sehr viel belasteter herausgestellt haben, als man damals gedacht hat. Also ich denke, wenn man diesen Prozess in seiner Gänze referieren und beurteilen will, dann wird man die Perspektive sehr viel größer nehmen müssen und wird sehen müssen, wer von denen, die damals eingestellt wurden, ist eigentlich mit oder ohne Parteizugehörigkeit in das NS-System sehr viel intensiver verwickelt gewesen, als das damals feststellbar war und als sie es damals auch bereit waren, preiszugeben. Ich habe selber in einzelnen Fällen in der Philosophischen Fakultät geforscht und habe dann gesehen, dass Akten, Personalakten, die ursprünglich mal so groß waren, dann in dieser Reinigungszeit auf eine solche kleine Menge zusammengeschrumpft wurden. Das heißt, da sind sehr viele Selbstreinigungen vorgenommen worden. Ja. Und die Urteile sind dann auf dieser Basis gefällt worden, von dem, was an Akten übrig war. Und wir wissen ja, dass die Professoren selber dann sehr eng vielfach zusammengehalten haben, sich gegenseitig ständig Persilscheine ausgestellt haben, drüben in der Ausstellung sind über die Generalplan Ost sind ein paar solche Beispiele zu sehen. Also das ist sehr viel heikler, als sich das darstellt, wenn man, wie Sie berechtigtermaßen jetzt, den Blick auf diese Frühzeit setzt.
Ich habe auch in einem Interview von Gerd Tellenbach, einem Historiker, nachher wollte niemand mehr Nationalsozialist gewesen sein. Ja. Und ich glaube, darum haben auch gerade die Alliierten am Anfang hatten ja das Projekt, die Universitäten in Deutschland auf Jahre weg zu schließen. Ja. Und selbst die französischen Instanzen in Paris hegten auch dieses Konzept. Und am Anfang waren vor allem bei den obersten Stellen des Erziehungswesens in Baden-Baden war ein sehr großes Misstrauen gegenüber den über 30-Jährigen. Ja. Und man setzte vor, man glaubt eben, man müsse hier eben eine völlig neue Elite ausbilden, die dann die Demokratie bringen werde. Aber dann, glaube ich, haben die relativ pragmatisch entschieden, großzügig zu sein, einfach um die Universitäten wieder zu öffnen, weil sie auch dachten, dann, wenn eine Jugend, die auch teilweise vom Krieg zurückkommt, wenn die dann überhaupt keine Aufgabe vor sich sehen, dass das unter Umständen ein größeres Übel wäre.
Wenn sich jemand anders meldet. Also ich habe noch zwei Fragen, die ein bisschen in die etwas spätere Zeit zielen. Also erstmal hätte ich eine direkte Frage. Wissen Sie etwas darüber, über die Entstehung und Einsetzung des ASTA? Sie haben, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem ersten ASTA-Vorsitzenden gesprochen. Ist das eine Einrichtung, die aus der Universität selber hervorgegangen ist? Ist das in Diskussion mit den Franzosen? Hat das stattgefunden? Denn die 50er Jahre sind ja dann sehr stark bestimmt gewesen davon, dass der ASTA versucht, also die studentische Selbstorganisation, versucht hat, sich an der Universität ihren eigenen Platz zu schaffen. Und dann kam es bald auch zu Auseinandersetzungen mit den Rektoratsbehörden und so. Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage zielt auch etwas in die weitere Zeit. Die Freiburger Universität, die Deutsche überhaupt, aber gerade die Freiburger Universität, ist in ihrem Studienreformprogramm in den 50er Jahren von Anfang an, also ich habe das von Anfang an der 50er Jahre verfolgt, bestimmt vom Studium Generale, von dem Gedanken eines übergreifenden, die Fächerspezialisierung übergreifenden Studium Generale, das sehr stark ein konservatives Programm des Anschlusses der Universität an alte, überkommene, mittelalterliche Einheitsvorstellungen aller Wissenschaften war. Ich weiß, dass Tellenbach sehr stark diese Studiengenerale befördert hat in Freiburg und auch rumgereist ist in ganz Deutschland, um es zu propagieren. Meine Frage ist, ob Ihnen in dieser Schnittstelle von französischem Universitätssystem und französischer Besatzung und beginnender deutscher Selbstbesinnung auf die Selbstübernahme der Studienordnung, ob Ihnen da diese Vorstellung eines Studium Generale begegnet ist oder ob das erst etwas später stattgefunden hat?
Das finde ich zwei interessante Fragen. Also der ASTA, der wurde schon, glaube ich, schon 1947 gegründet. Ja. Und ich habe jetzt hier keine Informationen darüber gefunden, von wem die Initiative ausging. Also auf jeden Fall, glaube ich, muss das im Einvernehmen mit den französischen Kurator passiert sein. Aber was ich da auch entnehmen konnte, gerade auch den Ausführungen des ersten ASTA-Vorsitzenden, dass sie dann schon relativ früh auch eine Art politisches Mandat wahrnahmen. Sie hatten protestiert gegen die sehr starken Requisitionen und Reparationen durch die Franzosen hier in der Zone. Ja. Und das stieß aber beim Kurator, eben diese Wahrnehmung eines politischen Mandats, das sich jetzt auch gegen die Franzosen richten konnte, nicht auf so positives Echo. Und der ASTA-Vorsitzende, der dann sich gemeldet hatte für diesen Ferienkurs auf einer Mittelmeerinsel, wurde zunächst ausgeladen, weil er gewagt hatte, hier politisch aktiv zu werden. Und dann wurde er noch einmal zum Kurator beordert und hat man ihm gesagt, doch, er dürfte jetzt schon mitkommen. Und so ist sein Lebensweg dann in eine andere Richtung gegangen, wegen einer Überlegung der Regierung. Aber das, was Sie sagen, Studium Generale, das ist offenbar hier vom Kurator schon angelegt worden. Er in seinem Bericht von 1947 sagte, er hätte von allem Anfang an jeweils am Donnerstagabend Informationsvorlesungen für Angehörige aus allen fünf Fakultäten hätte er vorgeschlagen. Es sei für ihn ganz wichtig gewesen, eben, dass das interdisziplinär organisiert werde, dass man auch etwas von den anderen Fächern wisse. Und das wurde dann eigentlich auch von Lacan wurde das dargestellt als humanistisches Ideal. Gegen eine rein technokratische Konzeption einer reinen Berufsausbildung, das während der Zeit der Führeruniversität dominant gewesen sei. Und da haben die Freiburger Hochschullehrer haben das dann sicher selbstständig weitergeführt. Aber die Initiative ging aus eben von französischen Kurator und es gab auch eine Initiative, die ich nicht erwähnt war, aber auch die französischen Stellen haben ein Studentenerholungsheim in Muckenbrunn gegründet, in einem internationalen Kontext, wo kranke Studenten, französische, aber auch aus anderen Nationen, sich erholen konnten und in diesem Studentenwohnheim im Schwarzwald fanden auch immer Vorträge und Gespräche, die eben nicht Fachgespräche waren. Auch Albert Schweitzer war da eingeladen worden, Robert Schumann sprach da und auch, soweit ich mich erinnere, auch Reinhold Schneider.
Sie haben ganz kurz was erwähnt über das Schulsystem oder die Neuordnung des Schulsystems direkt nach dem Krieg durch die französische Besatzungsmacht. Mich würde interessieren, Sie sagten, glaube ich, Französisch sollte erste Fremdsprache dann sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Inwieweit war denn die Lehrerschaft dann ausgetauscht worden? Sie sagten stärker als an Universitäten. Und wie wurde das eigentlich gehandhabt von der französischen Besatzungsmacht? Heute haben wir ja zum Beispiel ein deutsch-französisches Gymnasium. Gab es solche Überlegungen damals schon, direkt nach dem Krieg? Oder das ist eigentlich meine Frage.
Also das Schulsystem hier sollte sehr stark nach französischem Muster umgekrempelt werden. Und vieles ist dann auch nicht akzeptiert worden. Also was erstaunlich war, dass man die laizistische Schule dann doch nicht eingesetzt hat, aber man war gegen Konfessionsschulen, man war für die sogenannte Simultanschule mit Religionsunterricht. Ja. Und dann, glaube ich, die Säuberungen beim Lehrkörper waren, glaube ich, soweit ich das gelesen habe, eben waren härter als an der Schule. Und Französischunterricht wurde als Pflichtfach in der ganzen französischen Besatzungszone daran wurde festgehalten, und das dauert im Übrigen in diesen Gebieten bis 1955. Erst dann ist dann Englisch zur ersten Fremdsprache geworden, außer in Saarbrücken. Ja. Eben das Einzige, was letztlich geblieben ist von diesen französischen Maßnahmen, ist das Zentralabitur. Ja. Es war aber auch so, dass das ganze Universitätswesen in Frankreich ja auch völlig zentralistisch organisiert war, dass immer das Erziehungsministerium in Paris über letztlich alles entschieden hat und die Kuratoren, die nach Baden-Württemberg kamen, waren völlig überrascht, wie viel Autonomie hier die Universität gehabt hat. Und wann war das? 54.
Und ich komme aus Schopfmann bei Lörrach und ihr hatte Austausch mit OERU in Südfrankreich. Und die Französin kam dann 1954 zum ersten Mal, kam die zu uns und ich bin 55, sind wir dann, bin ich dann mit meiner Klasse, bin ich dann zum ersten Mal
hochgefahren. Und das war eigentlich dann schon relativ früh, ja. Aber ich glaube, ich habe auch noch etwas gehört von meinem Freund Hans-Martin Gauger. Der hat mir davon berichtet, von seiner eigenen Erfahrung. Es gab ja hier auch französische Gymnasien für die Angehörigen der Besatzungsmacht, unter anderem eines in Konstanz. Und da hatten die Franzosen schon 1948 beschlossen, dass in jede Klasse ein deutscher Schüler aufgenommen werden sollte. Und Hans-Martin Gauger war einer dieser deutschen Schüler, der auch noch seinen ersten Teil des Baccalaureats in Straßburg gemacht hat, und das schon 1948. Und das geht auch aus dem Bestreben hervor, das Wichtigste ist, die Jugend zu gewinnen. Ja.
Ja, ich frage nach dem Grad der Vorbereitung der französischen Besatzungspolitik, also gegenüber den im Schulbereich zum Beispiel. Ich hörte mal oder habe mal gelesen, dass ich glaube fast 1000 französische Germanisten in Marsch, glaube ich, gesetzt worden, nicht? Die Neugestaltung des Unterrichts durchzuführen, durchzusetzen. Und dann wurden sehr früh Tagungen veranstaltet, ich glaube im Schulbereich Freiburg las ich mal, dass da von jeder Schule so und so viele Lehrer nach Freiburg delegiert wurden und sie dort mit Vorträgen bedacht wurden. Nicht? Und, äh, Und deswegen interessiert mich das, war das eine Planung oder war das mehr so pragmatisch und schauen wir mal, was daraus wird. Und die, auch die Zusammenarbeit zwischen Universität und Schule kommt sehr früh also heraus. Also der Professor Gurlitz zum Beispiel, der Musikprofessor oder Zeden, wusste ich, die haben ihre Vorstellungen von einem neuen beispielsweise Geschichtsunterricht vermittelt. Mhm. Oder wer hat die neuen Schulbücher? Gab es da von vornherein Konzeptionen oder Kriterien, wie das jetzt gemacht werden soll? Also ich erinnere mich, ich habe 1950 Abitur gemacht. Da wurden wir also es war der Jahrgang, der nicht mehr vom ganzen Land nach Freiburg beordert wurde. Und dort wurden in großen Turnhallen, nicht, wurden dann die Abituraufsätze oder die Übersetzungen und die Mathematikaufgaben behandelt. Und dieses Geschichtsbuch, da weiß ich noch, weil mich das so aufbrachte in meiner Einstellung, da hieß es beispielsweise über den Moltke, das war ein genialer Massenschlechter. Nicht? Also mit dieser Härte oder mit diesem Unfug, das stand da drin. Nicht? Ja. Und gab es da so etwas wie ein Programm oder eine Konzeption? Oder hat sich das erst entwickelt?
Sie haben zum Teil schon die Antwort selber gegeben, aber auf der Basis Ihrer eigenen Erfahrungen. Das, was ich jetzt, was sicher nicht der Fall war, da gab es keine große Planung. Es gab einzelne Überlegungen, ja. Aber es war ja im Februar 1945 noch nicht einmal sicher, dass Frankreich eine Besatzungszone bekommen wird. Aber ich glaube, die französischen Germanisten haben hier eine absolut hervorragende Rolle gespielt. Die haben gemerkt, dass eine Politik, so wie man sie nach Versailles betrieben hat, eine reine Territorialpolitik oder Sicherheitspolitik, dass die nichts bringen wird. Und denen war es wichtig, nachher beizutragen zu der sogenannten Umerziehung oder zur Demokratisierung über Bildung. Und da haben sie natürlich auch das französische Selbstverständnis auf das deutsche rübergestülpt in einem gewissen Sinn. Denn in Frankreich hat die Schule einen viel zentraleren Stellenwert eben als in Deutschland. Da gehen die Kinder schon sehr viel früher, werden die eingeschult. Und man glaubt, dass das auch absolut etwas Zentrales ist. Und es war aber nicht so, man hat auch sehr früh dann schon Lektoren in die Besatzungszone geschickt, die hier Französisch vermitteln sollten, aber nicht nur die Sprache, sondern auch etwas von der Zivilisation. Ja. Und da haben die Verantwortlichen des Erziehungsministeriums in Baden-Baden haben ganz spontan Leute angeheuert. Das ist nicht über eine Zentrale gelaufen. Und haben viele Germanisten haben das als eine Art Mission empfunden, vor allem weil sie eigentlich eine Affinität zu Deutschland hatten. Und das, was Sie sagen, gerade von Moltke, hier ist natürlich auch die Deutschland-Interpretation der französischen Germanisten haben da durchgeschlagen. Also ich habe eben Edmond Vermeil erwähnt, das war der Lehrer von Lacan gewesen an der Sorbonne. Das war die Tradition der französischen Germanisten, war ja nicht so fachspezifisch, dass man nur Literaturwissenschaft oder Linguistik gemacht haben. Das, was sie die meisten betrieben haben, war Civilisation Allemande. Die wollten Deutschland-Interpretationen liefern. Und Vermeil hat in den 30er Jahren und dann auch 45 ein großes Buch geschrieben, L'Allemagne, Essai d'Explication. Und da stand, und da, die waren beherrscht von einer Art Kontinuitätsthese, eben, dass der Nationalsozialismus eine logische Folge des deutschen Nationalismus sei, eben von Nietzsche. Und die haben natürlich dann in ihren, das ist dann auch in die Schulbücher eingegangen, diese Kontinuitätsthese. Aber die war letztlich, war das nicht gespiesen von Hass, ja, sondern von einem Willen hier beizutragen zum Aufbau einer demokratischen Kultur. Ja.
Herr Professor Herrmann, die letzte Frage für heute.
Ja, wenn jemand anders was sagen will, will ich nicht wegnehmen und hier die Diskussion an mich ziehen. Also mich hat dieses Wort von dem AStA-Vorsitzenden sehr berührt, weil es die ganze Aufbruchstimmung dieser Zeit nochmal wiedergibt, die ich selber auch noch erlebt habe. Ich war 16, als der Krieg zu Ende war, und kann mich noch sehr gut erinnern an zweierlei. Einmal an das ungeheuer starke Gefühl, wir machen jetzt alles neu. Und jetzt beginnt eine Zeit, die also alles Vergangene hinter sich lässt. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir, also meine Generation, erst ganz spät gelernt hat, ihre Vätergeneration nach dem Nationalsozialismus zu fragen. Wir interessierten uns nicht für das, was sie damals gemacht hatten. Wir wollten in die Zukunft gucken. Aber ich erinnere mich genauso gut dann auch an die bleiernen 50er Jahre, die sich danach dann in Deutschland einstellten. Und in denen genau diese Kontinuitätsthese, die die Franzosen da schon hatten, sich wieder bewährte, nämlich dass viele autoritäre Strukturen, Verhaltensweisen, Diskurse aus der deutschen Vergangenheit übernommen und in den 50er Jahren wieder zur Geltung kamen, als hätte es das Dritte Reich nicht gegeben. Und erst die Studentenbewegung hat mit dem ganzen Umkreis dazu, hat damit wieder aufgeräumt und hat auch in das Gedächtnis der Deutschen diese Kontinuitätsthese erst wieder zurückgebracht. Meine Frage ist nun, ob von diesem Wechsel der Aufbruchszeit, von dem Sie berichtet haben, in die Normalität, aber auch in die doch relativ starke autoritäre Struktur der Universität, ob davon etwas bewusst geworden ist den Franzosen, die hier nach Deutschland kamen, um eine neue Generation zu erziehen, und die dann merken mussten, dass also sich hier eigentlich alte, traditionelle Strukturen allmählich wieder durchsetzten? Oder passierte das nach der Zeit, die Sie untersucht haben jetzt und die Sie im Blick haben?
Also das in einzelnen Berichten wird aber auch schon ab 45 Jahren wird von einzelnen Professoren gesprochen oder auch von der sehr hierarchischen Struktur der Universität. Das wurde den Franzosen eigentlich schon relativ früh klar. Auf der anderen Seite, glaube ich, waren sie froh, wenn diese Professoren nicht zu viel Widerstand dann boten. Ja. Und ich habe auch noch von einem anderen Studenten der ersten Generation hier in Freiburg eine Aussage gefunden, dass sie gesagt haben, wir wollten nur nach vorne blicken. Also es gab keine Diskussion über Nationalsozialismus eben in dieser ersten Studentengeneration. Man wollte es anders machen, man wollte es besser machen. Ja. Und ich denke eben, dass das den Franzosen schon klar war in den schon nach 45 Jahren. Was ich selber festgestellt habe, jetzt so im Bereich des Kultur- und Literaturaustausches, dass es nach 45 einen enormen Hunger gab. Und der Begriff Hunger kommt immer wieder. Hunger nach Geistigem. Ja. Also dass man nach diesen 12 Jahren, wo man abgeschlossen war gegen dem Ausland, ein großes Bedürfnis bestand, ausländische Literatur wieder zu lesen. Und da hat auch diese Rororo-Romane haben hier eine Lücke gefüllt. Und es gab Vorträge von französischen Geistesgrößen, die nach Freiburg kamen damals, wie Vercors, der Schriftsteller, oder Kahnweiler, der hierher kam nach Freiburg. Diese Vorträge waren damals von Hunderten von Bürgern besucht. Aber all das findet dann, da findet man einen Einschnitt bei diesem Hunger nach diesem Nachholbedarf 1948 mit der Währungsreform. Da ist wir plötzlich eben werden die materiellen Bedürfnisse, die man sich dann auch leisten kann, eben mit dieser Neuen, werden dann wichtiger. Und diese Aufbruchstimmung erlahmt eigentlich da schon ein bisschen 48, mindestens in diesem Bereich des Kulturkonsums, wenn man so sagen will.
Vielen herzlichen Dank für die Diskussion. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Jodt, nochmal. Ihnen allen ein schönes Wochenende und kommen Sie gut nach Hause.
Ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse.